Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means 1 hour of fantasy football podcasting. Start now. Stoned Luck Fantasy. Stoned
Luck. Life of speed. Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast, das ich rausbringe, Part 439. Was geht?
Tatsächlich wieder mal alles in voller Vorbereitung für den Draft. Da muss man immer ganz, ganz viel machen, ganz viel vorbereiten, ganz viel anschauen, ganz viel schreiben, ganz viel unseren Livestream auch vorbereiten. Über den reden wir später. Aber diese Probleme habe nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch unser Gast, der Draft-Nerd Philipp Forstner. Wie geht es dir, Philipp? Du hast uns allerdings vorher schon gesagt, dass deine Cooldown-Zeit eigentlich schon begonnen hat.
Ja, tatsächlich bin ich mittlerweile gut vorbereitet. Was ich so für den Draft brauche, habe ich soweit stehen. Der Draft-Guide ist fertig und ich habe auch alles soweit zum Sender geschickt, dass die sich da vorbereiten können. Und von mir aus kann es losgehen heute.
Stoney, wie heiß bist du schon auf den NFL-Draft? Packst du es überhaupt noch?
Ich bin heiß, ihr wisst es. Bin natürlich heiß, weil es dieses Jahr mehr Fantasy-Impacts geben wird, auch gleich an Tag 1. Da geht es ja richtig rund und ist ja dann immer richtungsweisend für alle Rookie-Drafts, die dann danach kommen. Also ich bin, mir taugt's, der nächste Punkt in unserem Kalender. Ich hoffe, euch taugt's auch. Allen oder alle, die hier jetzt live da sitzen und sich wieder mit uns das geben. Stoned Luck Time, ihr wisst es, aber auch in der Draft-Zeit. Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel nehmen. Let's go! Heute Running Backs mit Fipsi, weil wir ja keine Ahnung haben und der muss uns jetzt sagen, wen wir draften sollen.
Ja, das haben das haben wir schon einmal gemacht. Und einmal mit einem war ich gut dabei, mit Tyler Allgeier, den werde ich dir immer auf den Bauch bringen.
Jedes Jahr wieder.
Jedes Jahr, mein Freund.
Was spielt er mittlerweile? Ist der Starter noch irgendwo?
Ist der nicht mittlerweile Free Agent sogar? Ist okay. Aber er war gut in der Zeit lang.
Aber ein Jahr hat er nicht gerettet.
bevor wir in Medias Res reinstürzen, noch ein paar Ankündigungen an euch. Ganz wichtig, in einer Woche zu dem Zeitpunkt ist bereits der erste Spieler on the clock in unserem Community Mock Draft. Es sind noch, glaube ich, 9 Teams oder sowas zu haben. Gebt euch einen Ruck, macht's mit, es kann euch nichts passieren, ihr müsst nicht einmal wirklich euer Gesicht zeigen, obwohl wir sie sehen wollen, die ganze Community, wie sie sehen, bleibt nur angezogen. Nur dass Toni darf hier keine Hose anhaben. Wobei jetzt habe ich es gesagt. Ne? Das heißt, jetzt kommen alle Leute ohne Hose. Okay. Egal. Freut mich auf jeden Fall riesig. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn wir so viele Leute wie möglich dort reinbekommen und eben alle Teams vollfüllen. Wenn nicht, dann werden das Toni und ich das machen. Philipp, gibt es ein Team, das du unbedingt gerne draften würdest? Ich weiß, du bist Bears-Fan, was ich mich noch erinnern kann. Ist aber eigentlich langweilig dieses Jahr, oder?
Ne, sehe ich gar nicht, weil der Spaß beginnt ja nach dem ersten Pick und da ist ja immer noch ein Top-10-Pick dabei. Also da geht schon einiges dieses Jahr.
Ja, das ist natürlich richtig. Als Packers-Fan habe ich ein bisschen Angst vor diesem Draft, weil ich glaube, die Bears könnten sehr gut werden. Aber apropos Draft, apropos Chicago Bears, dann geht die Draft-Night los. Am Donnerstag, und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sind wir ab 1.30 Uhr live auf all unseren Social-Media-Kanälen. Wir begleiten euch durch alle Picks. Wir haben Spieler-Profiles, wie wir sie ausgearbeitet haben. Unsere Meinungen teilen wir. Einige Dinge habe ich tatsächlich auch abgeschrieben. Das werde ich allerdings auch immer wieder dazu sagen, wo ich abgeschrieben habe und wo ich selber dieser Meinung bin. Das Toni wird uns seine besten Fits sagen. Wir werden sofort Fantasy-Analyse haben für euch. Und natürlich werden wir das am Mock-Draft, werden wir testen, inwieweit das gut läuft mit AHA Slides, dass wir euch in die Show auch reinholen können, weil vielleicht holen wir auch den einen oder anderen von euch in die Watch-Party. Das haben wir schon mal gemacht, Stoney, du kannst dich erinnern, das hat eigentlich damals sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich da an den Jules, den wir geholt haben, nachdem die Packers Jordan Love geholt haben. Ich kann mich an das Interview mit dem Jules nicht mehr erinnern, Stoney. Was sagst du dazu? Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das gemacht haben.
I know. Es war irre, aber genau um das geht's ja. You never know. Vielleicht, zack, bumm, drückst auf einen Knopf und einmal bist du in der Show. Wir hoffen eben die ganze Nacht mit euch da, euch Spaß und Infos zu vermitteln. Heute haben wir im FIPS eben da, dass er richtig fundiertes Wissen so von sich gibt. Und dann schauen wir mal, weil wir werden nicht nur unseren Mockdraft kontrollieren und so weiter, wir haben auch dann nachher eine kleine Challenge. Der FIPSI hat sich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und meint, er ist da ziemlich dick dabei. Aber zu dem kommen wir noch nachher, Lackert, oder?
Ja, wahrscheinlich so nicht. Das ist deine Challenge. Aber Philipp, bevor wir jetzt dann gleich loslegen, man kennt dich auch als Draft-Nerd. All jene, die deinen ganzen Stuff noch nicht kennen, bitte sag jetzt einfach nur mal, wo wir deine Draft-Infos oder überhaupt deine Football-Infos finden können und vor allem, wo können wir deinen Draft-Guide erwerben?
Genau, damit fange ich vielleicht mal an. Also mein Draft-Guide mit über 160 Spielerprofilen. Ich glaube, gerade für Fantasy-Fans hier in der Runde sind über 60 Skillspieler auf jeden Fall auch dabei, dass da was Nettes zu finden ist für alle. Und den findet ihr am besten über meine Social-Media-Kanäle und über die Social-Media-Kanäle von Football Quark. Das ist der Podcast, in dem ich in der Regel da bin. Da spreche ich über die NFL, GFL, ELF. Da haben wir die Rubrik Die Stars von Morgen und haben die Position Rankings gemacht. Die haben wir heute abgeschlossen mit den Defensive Backs. Gehen jetzt am Wochenende nochmal rein in Red Flags und grüne Lichter, sag ich mal. Also Spieler, die besonders positive Charaktere sind. Und da gibt's natürlich auch nochmal einen Mockdraft, wie sich das gehört. Ja, und dann schreibe ich für verschiedene Printmagazine und ja, bin halt jetzt seit letztem Jahr als Draft-Experte beziehungsweise als Mann im Ohr beim Fernsehen und darf dem Jan Stecker da alles so aufs Ohr sagen, was er dann versucht so zu verpacken, dass es sehr unterhaltsam ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Du darfst es ihm sozusagen ins Ohr stecken. Was für
ein... Wow!
Im Stecken, wow. Ohr stecken, ja, genau, ja. Das war tatsächlich sehr lustig im letzten Jahr, muss ich wirklich sagen. Und glücklicherweise habe ich mich nicht blöd angestellt und durfte das dann während der Saison dann auch an jedem Wochenende machen. Und das ist schon ziemlich cool, dass ich da jetzt so einen Hauptjob praktisch mit Football habe. Da habe ich eigentlich lange drauf hingearbeitet.
Super, super, super Stichwort. Gratuliere dir dazu. Übrigens, aber gratuliere. Aaron Neverless schreibt gerade über den YouTube-Chat. Wir haben einen Zuschauer mehr. Er ist vor 2 Wochen Papa geworden. Gratuliere gilt aber nur, wenn er auch einen eigenen YouTube-Account hat. Also bitte jetzt und auch schon ein Tablet. Also von dem her. Und glaub mir, dass er keine Screentime hat, hau das jetzt schon mal gleich über den Haufen. Aber apropos, Philipp, gut, dass du das sagst, deswegen RTL. Wir haben mit dir vor einem Jahr gesprochen, als wir gesagt haben, wie wird das bei RTL etc. etc. Du hast uns damals sehr fundiert und wie ich finde, sehr gut erklärt, was das Ziel von RTL sein wird, was das Ziel von RTL sein muss. Wie gut ist das RTL gelungen? Wie war das erste Jahr? Und wie siehst du überhaupt die mediale Lage für die NFL in Deutschland? Haben sich die Leute mehr erwartet? Ist vielleicht der Bock auf NFL gar nicht so groß oder ist er eh genauso groß, wie man es erwartet hat?
Also ich sage direkt vorab schon mal, das ist einfach nur aus meinem Mund raus. Ich gebe hier nichts irgendwie raus, weiß auch tatsächlich gar nichts, was man da im Sender denkt. Denn an solchen Sitzungen nehmen Leute teil, die sind nicht meine Gehaltsklasse. Da habe ich nichts mit zu tun, sage ich ganz ehrlich. Und was dann zu uns durchdringt, sage ich mal, das ist meistens auch das, was über Pressemitteilungen und so weiter die Leute draußen halt auch mitkriegen. Also für mich ist das im Endeffekt, habe ich hier auch nur die Rolle des Zuschauers, der versucht, das zu bewerten. Und da muss ich sagen, ist der Sender angetreten, um natürlich den Football nochmal mehr in die Breite zu kriegen. Das erste Jahr hat, schätze ich, vor allem dem Ausprobieren gedient. Ne? Ich finde, das hat man schon bei den Preseason-Games gemerkt. Da hat man Dinge gemacht, die hat man in der Regular Season nachher gar nicht mehr wiedergesehen. Und auch in der Regular Season hat man wieder, mal war der Netman mehr drin, mal war er fast gar nicht dabei. Ne? Dann gab es dann plötzlich diese Live-Schalten, als man in Frankfurt war, rein ins Hotel und so. Also verschiedene Sachen hat man da probiert. Es gab auch die Möglichkeit mal, dass ein Markus Kuhn oder Sebastian Vollmer aus den USA während des Spiels an der Sideline war. Das sind halt auch so Sachen, die sind, glaube ich, die sind schon ganz nice. Ich denke, da gewinnt der Sport nochmal, wenn man wirklich in den USA nochmal einen im Stadion vor Ort hat, dass du da nicht mit der ganzen Crew an jedem Sonntag rüberfahren kannst, ist halt auch irgendwie klar, wenn man bedenkt, was dahinter steckt. Also ich habe alleine die sehr, sehr kurzfristige Planung, die ja solche Championship Games dann brauchen, weil du ja eben erst eine Woche vorher weißt, wo es hingeht, du musst dann erstmal irgendwelche Media-Partner finden, die die ganze Technik da aufbauen. Und du kannst ja dich nicht meldest dich bei 4 Firmen an in 4 verschiedenen Städten und suchst dir dann die 2 aus, wo du nachher hin musst. Das ist tatsächlich, denke ich, schon eine große Herausforderung gewesen, das irgendwie zu machen. Und dafür ist, glaube ich, ganz gut gelaufen, auch wenn wir ja den einen Touchdown dann verpasst haben.
Obwohl es wahrscheinlich immer schwierig ist, so ganz genau zu sagen, wie so die Stimmung, die du mitbekommst, so bei RTL, ist auch sonst jeder zufrieden, nicht nur jetzt aus deiner Sicht, so der allgemeine Tenor ist eher positiv oder?
Also tatsächlich ja, denn man darf halt nicht vergessen, dass also grundsätzlich rumpft Fernsehen ja. Also wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, vergleichen wir Zahlen der Footballspiele mit dem, was ProSieben vor einem Jahr, vor 2, 3 Jahren war, da muss man eigentlich immer schon mit einrechnen, dass Fernsehen ja immer kleiner wird. Also dass die Zuschauerzahlen auf allen Sendern zurückgehen. Und wenn du dann schon alleine, wenn du die Zahl hältst, ist das ja eigentlich schon ein Plus. Weil bei jedem Sender geht's zurück. Wir gucken alle fast nur noch Netflix und was dazu gehört und streamen den Sport woanders. Und dafür ist das halt schon mal ein Punkt. Und ich denke, dass man auch bewusst bei RTL nochmal an eine jüngere Zielgruppe ran wollte, so als Sender. Bei Let's Dance und solchen Formaten kriegt man ja wirklich noch genug Leute vor den Fernseher, aber da wirklich auch mal wieder junge Männer ranzukriegen, das ist denen, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ja, absolut. Weil ich selber, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich fern geschaut habe. Also ich weiß es nicht. Stone, du?
Keine Ahnung. Also lineares Fernsehen, wirklich. Okay.
Außer natürlich die NFL auf RTL. Aber ich möchte mal noch allgemein eine Frage stellen, jetzt gleich zum Draft, kommen wir gleich da rein. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft in diesem Podcast gesagt, in den letzten Folgen. Ich finde diese Draftklasse einfach geil. Es ist vor allem für Fantasy-Football geil, aber auch an und für sich, weil du heute zum Beispiel jetzt gerade vorher die Defensive Backs gesagt hast, ich finde, da gibt es einige super interessante Spieler, die es so gefühlt in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Quinion Mitchell, Colette McKinstry, Cooper DeJean, das sind schon eigentlich richtig coole Prospects, die alle irgendwie zum Teil fast einzigartig sind, würde ich sagen. Kommt mir das nur so vor? Ist die Draftklasse 2024 wirklich stark? Oder war sie einfach letztes Jahr so kacke, dass ich dieses Jahr mich wieder so freue? Was sagst du?
Ja, also man sollte schon so fair sein und sagen, jede Draftklasse kriegt halt immer wahnsinnig viel Hype, wenn man das einfach mal in Relation setzt. Wir reden hier von 21, 22-jährigen Spielern. Und wenn wir jetzt einfach mal auf Bundesliga gucken, Fußball, und da würden jetzt bei so einem Team wie Bayern, bei denen es ja gerade nicht so gut läuft, da kommen jetzt einfach zum neuen Jahr kommen 4 rund um 20-jährige Spieler neu dazu. Und das sind dann jetzt die Heilsbringer. Also, ne, nur um das mal so, wir würden im Fußball nie so reden. Und im Football machen wir aus dieser ganzen Draft-Veranstaltung aber immer diesen riesen Zirkus und diesen riesen Hype um diese sehr jungen Spieler noch und erwarten, dass die natürlich auch am allerersten Tag nicht nur Stammspieler sind, sondern am besten schon die besten Spieler der Mannschaft. Ne? Und ja, deines Fantasy-Teams, genau. So, und da muss man schon fair sein. Ich finde, da machten die Medien gerade in den Vereinigten Staaten auch einfach mehr draus. Meist haben die Spieler doch Probleme, dass sie diesen Wünschen, die man da an sie stellt, doch gar nicht gerecht werden können. Also möchte ich einfach mal so sagen. Insgesamt, denke ich aber, haben wir vor allem in der Offensive eine wesentlich stärkere Draftklasse als im letzten Jahr. Defensiv haben wir in der Spitze nicht das Talent. Dafür haben wir in der Breite eine ganz gute Klasse. Da ging es im letzten Jahr irgendwann aus. Wo der Draft aber ganz klar abfällt, und das wird auch sehr interessant strategisch zu beobachten sein bei den Teams, das wird bereits früh am dritten Tag sein. Denn wir haben durch verschiedene Regelungen, durch Corona, durch Name, Image, Likeness, durch das Transferportal, haben wir einfach die Situation, dass diese Draftklasse so dünn ist wie, ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal so dünn war. Also normalerweise habe ich im Januar, wenn die College-Saison vorbei ist, habe ich so 200 Namen habe ich auf meinem Zettel und dann streiche ich die wieder zurück in die Schule gehen. Und normalerweise liege ich dann irgendwo bei 160 und dieses Jahr war ich bei 120. So, nur um mal ein Bild davon zu haben, wie krass das ist. Und das ist natürlich gut für nächstes Jahr. Aber ich glaube, strategisch werden wir einige Teams sehen, die gucken werden, dass sie entweder ihre späten Draftpicks loswerden oder und halt in Draftpicks tauschen für nächstes Jahr. Oder dass sie gucken, dass sie vielleicht noch den ein oder anderen Veteran während des Draftabends sich schnappen. Dass sie sagen, hey, gut, das ist jetzt vielleicht nur der Backup-Guard bei euch, ne? Aber wir geben euch trotzdem 5-Runden-Pick dafür, weil das, was hier im Draft gerade noch zu kriegen ist, das hebt uns nicht.
Ja, finde ich sehr interessant. Also das ist ein sehr, sehr cooles Ding, was du sagst. Stoney, eines noch, weil er gerade NIL gesagt hat. College hat ja eigentlich gar kein Salary Cap, was ich weiß, ne? Das heißt, eigentlich können die, wenn sie, also wenn jetzt irgendein College sagt, wir bumsen nicht zu mit Kohle, dann gewinnen die auch. Also das ist wahrscheinlich so ein Ding. So, du glaubst, dass dann vielleicht in Zukunft mehr Leute so lange wie möglich im College bleiben, wenn die wahrscheinlich im College mehr Kohle kriegen als in der NFL und wahrscheinlich von weniger schweren Jungs aufs Maul.
Ist ja eines der größten Diskussionen, die es auch in Amerika gibt, ja? Mit dem Bezahlen von College-Spielern etc. Ich sage jetzt einmal einfach freie Schnauze, einfach Cash oder irgendwelche Sponsorendeals, die es ja immer, es gibt ja mehrere Kanäle und es ist natürlich so, like, man sieht das ja auch, so wie es der Fips jetzt vorher gesagt hat, sie überlegen sich immer noch länger am College zu bleiben. Da gibt es ja auch Sachen, wenn Marvin Harrison bleibt, hätte er das und jenes. Also, dass da Geld fließt, das wissen wir alle, aber ich sage ganz ehrlich, wenn da mal irgend so eine kleine Hürde fällt oder so ein Statement, dann wird es viel längere College-Karrieren geben, viel länger.
Ja, das Ding ist halt, sie dürfen natürlich nicht, ne? Also es gibt halt einfach die Begrenzung. Durch Corona gab es zwar jetzt die Möglichkeit, nochmal ein zusätzliches Jahr dran zu hängen. Aber insgesamt besteht eine College-Karriere halt aus 4 Spieljahren und wenn du die voll hast, dann ist halt vorbei. Also
hier, das schon, ich habe gemeint, aber es gibt viel weniger Juniors oder die dann sagen, sie gehen früher weg von der Schule und spielen das einfach aus, egal wie mediocre seine Karriere bis jetzt ist. Ne?
Also. Unbedingt. Was ja zumindest aus Studiensicht eine gute Entwicklung ist, weil sie dann ihr Studium auch zu Ende bringen. Stimmt. Das war ja dann immer so ein Dilemma, wenn sie früher weggegangen sind. Ja. Also um jetzt mal die Perspektive des Fans des College-Footballs natürlich auch dahin zu nehmen. Es gibt ja halt die Situation, DeVito zum Beispiel letztes Jahr hier, ne? Der wollte gerne noch ein Jahr länger bleiben, aber die haben halt gesagt, nein, du hast deine Jahre voll, du musst in die NFL. Und heute sagt er sich wahrscheinlich, dass das gar keine so dumme Idee gewesen ist, dass er das gemacht hat.
Das stimmt. kommen wir auch gleich zum ersten. Ich möchte kurz die offensiven Positionen, die wir bisher schon besprochen haben, und da immer so ein kleines Nugget rausholen. Dein Kollege, möchte ich fast sagen, Patrick Esume, ist ein bisschen viral gegangen, indem er gesagt hat, sein Spieler, den er haben will, das ist Jaden Daniels. Er hat also eigentlich Jaden Daniels über Caleb Williams. Ich habe eigentlich keinen deutschsprachigen Kanal gefunden, der ihm recht gibt. War das pure Clickbait oder ist da was dran? Was sagt der QB-Evaluator Philipp Förster?
Bin gespannt, ob Patrick das hört und ob ich dafür, ob wir beide darüber nochmal sprechen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe das tatsächlich bei Quarterback Sneak, da ist Jan Stecker auch mit dabei, da habe ich das vor 2 Wochen gesagt, als wir über die Quarterbacks geredet haben. So gesagt, das Ding ist halt, wenn du Spieler, ich sag mal, und das ist völlig logisch, wenn du noch ganz viele weitere Dinge zu tun hast im Football und der Herr Esume, der leitet dann noch die European League of Football, der ist dann noch in ganz vielen medialen Projekten drin, der kommentiert die NFL, also irgendwann ist halt auch mal Schluss mit Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden und ich sag mal so, wenn du dir jetzt das Tape seit Februar ansiehst von Jaden Daniels, dann kann ich schon zu diesem Schluss kommen, den er gemacht hat und den Case machen halt auch in den USA ein paar Leute auf. Wenn du dich aber mit der Figur Jaden Daniels bereits über dieses Jahr hinaus beschäftigst und zum Beispiel auch weißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er in der Finalrunde zur Heisman war Jaden Daniels nicht mal ein First-Round-Pick. Also da wurde der nicht, in einem Mock-Draft war der in diesem Bereich. Und ab dem Moment, wo dieser Titel da war, haben ihn plötzlich die Leute gehypt bis zum Top-3-Pick und jetzt teilweise bis zum besten Quarterback der Klasse. Obwohl er ja in der Zeit gar nicht gespielt hat. Und wenn du halt siehst, dann siehst du halt einen Spieler, der ganz flink auf den Beinen ist und auch einen ganz guten Arm hat, der aber unerklärlicherweise nach mittlerweile 5 Jahren Spielpraxis auf mittleren und kurzen Ebenen einfach nicht die Genauigkeit hat und du kannst es nicht erklären. Also so ein bisschen wie bei Desmond Ridder, wo du halt du hast die Mechaniken, du siehst einen sauberen Quarterback, bei dem das auch bei Druck nicht zusammenfällt, aber er lässt halt immer wieder einen Ball liegen, den du eigentlich sehen willst. Und in den Bereichen willst du ja nicht, dass ein Quarterback sehr zuverlässig spielt, weil Was wollen Teams auf jeden Fall? Die wollen so wenig Fehler wie möglich machen, um überhaupt erstmal so viele Möglichkeiten zum Scoren zu kriegen. Und da ist Jaden Daniels schon jemand, der so, Highlight-Tape sieht cool aus. Das gebe ich jedem, ne? Aber das ist schon eine andere Sache.
Wie viel Part an diesem guten Highlight-Tape, weil das ist wirklich sehr schön, wie viel Part daran haben Malik Nevers und Brian Thomas Jr.?
Mitunter auch ihren Teil dazu beizutragen. Also, wie gesagt, ich will Jaden Daniels jetzt gar nicht schlecht machen und sagen, dass er nicht in die Riege dieser vier besten Quarterbacks dieses Jahrgangs reingehört, ne? Aber du kannst ihn nicht neben Caleb Williams stellen, neben das, was Williams auch in den letzten 3 Jahren konstant bei 2 verschiedenen Teams zusammengespielt hat, und sagen, das ist nach Tape der bessere Quarterback. Also, das ist halt die Sache. Die beiden Wide Receiver haben natürlich sehr geholfen, aber das hatten ja auch andere Quarterbacks, die wir hochgedraftet haben. Stroud hatte auch gute Receiver, Bryce Young hatte gute Receiver. Wir haben halt, also das ist ja das Problem beim Bewerten von Quarterbacks, dass du halt nie genau weißt, liegt es jetzt an den guten Receivern, liegt es am Quarterback.
Das wollte ich gerade fragen, wie viel das in der ganzen Meinung da mitspielt. Weil sich ja immer so die Geister scheiden. Ne? Macht der Wide Receiver gerade den Quarterback jetzt besser, oder bringt der Quarterback da das Beste von seinem Wide Receiver zum Hervorschein? Aber wenn da so 2 solche Top-Leute umeinander rennen, liegt es halt nahe, dass man sagt, naja, mit denen ist halt leicht, ne? Mit denen schafft es ja jeder Zweite. Ne?
Ja, und das darf ja halt auch nicht zum Malus werden von einem Spieler. Da kann der ja nichts für, dass der so gute Receiver hat. Und machen wir uns nichts vor, in der National Football League ist das ja auch Thema. Also auch da...
Natürlich.
Immer. Braucht der Rookie Quarterback und jeder Quarterback gute Wide Receiver, sonst kann er halt nicht gut spielen. Und deswegen, Jaden Daniels hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er mit guten Receivern gut spielen kann. So,
aber letzte Frage nur kurz noch, Fips, ja, weil wir zu diesen Positionen, die wir schon besprochen haben. Wir haben gesagt, Caleb Williams, ja, der kommt in eine Situation, die eigentlich ungewöhnlich ist für einen Rookie-Quarterback oder für einen, der jetzt eben gerade kommt, weil er wirklich Top-Waffen um sich hat. Siehst du das genauso, dass eigentlich das schon ein bisschen so, ja, ist nicht dasselbe, wie wenn du bei Carolina aufschlagst?
Ja, das stimmt. Aber wie soll ich das als Bears-Fan jetzt fair beantworten?
Es ist so, wie jeder denkt. Weil
es ist, ja.
Und Philipp, stell dir vor, am 9 kommt Rome Odunze noch dazu.
Du kannst auf Wide Receiver dich tatsächlich nochmal verstärken, das ist wirklich so, ne? Und was ich aber tatsächlich über Williams, also was die Bears oder generell die National Football League auf dem Schirm haben muss, wenn wir über Name, Image, Likeness halt auch gerade geredet haben, da kommen jetzt halt schon Stars. Also
natürlich.
Ein Caleb Williams, der kommt da nicht als grüner Rookie dahin und steckt erstmal den Kopf in den Sand und macht dich den Mund auf. Der trifft sich auch mal mit LeBron James und so. Das ist halt seine Liga, ne? Also mit solchen Leuten hat er halt zu tun, und zwar heute schon. Und das ist halt, wenn der nach Chicago kommt, dann kommt dann ein Star. So. Und der muss natürlich auch liefern, aber der hat auf jeden Fall schon ein ganz anderes Standing als viele Spieler der letzten Jahre, ne? Und so ein Quarterback geht dann eben auch hin und sagt so, ey, die Medicals, die mache ich mit den Teams, die mich draften, die kriegen das alles, kein Ding. Aber ich mache mich hier beim Combine nicht nackt. Also da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das habe ich auch gar nicht nötig. Ne? Und das ist natürlich schon so ein bisschen das was man da zeigt. Ne? Ich bin halt schon Millionär und brauche mich hier auch nicht von euch hier am Ring durch die Nase ziehen.
Einfach so aus der Hüfte raus. Eine ganz lässige Aussage, auf die wir die natürlich festnageln. Wer wird besser performen, DJ Moore oder Keenan Allen?
Ich glaube Keenan Allen. Weil ich dir zugehört habe.
You heard it here first. Aber da bin ich schon vollkommen bei dir. Und ich glaube, das ist genau auch das, was ich nicht bedacht habe. Weil für mich ist Caleb Williams super cocky. Weißt du, ich meine so, you better be good. Weißt du, also, meine Rat an dich ist, Bro, you better be good. Weil das ist schon sehr cocky. Auf der anderen Seite, natürlich ist der cocky. Der Typ ist ein Superstar. Also, ich meine, der ist Millionär. Der kann machen, was er will. Der hat wahrscheinlich, naja, Ausdruck, weiß nicht, aber... er muss wahrscheinlich nicht einmal wirklich eine sehr lange, erfolgreiche Karriere haben. Ist der 3 Jahre und dann irgendwann Backup-Quarterback oder sonst was, hat er auch schon genug verdient. Kommen wir zur nächsten Klasse oder zur nächsten Position. Und das sind die Wide Receiver. Letztes Jahr haben wir auf unserem Thumbnail einfach draufgeschrieben, ist es die beste Wide Receiver-Klasse ever. Ich kann nur so viel dazu sagen, ab dem Zeitpunkt, ich schaue den Draft jetzt sicher schon seit bald 14 oder 15 Jahren oder sonst was, aber ich kann mich... ein paar Klassen erinnern, die wirklich saugut waren, aber ich habe mich selten so sehr gefreut auf eine Klasse wie dieses Jahr, weil es einfach so viele unter Anführungszeichen Außerirdische gibt. Es ist ja, ich meine, wenn man sich anschaut, im Basketball auch und eigentlich auch beim American Football, die Leute schauen irgendwie immer anders, wie soll ich sagen, aus, weißt du, was ich meine? Sie entwickeln, ja, sie sind Freak-Athleten, die wir so in der Vergangenheit irgendwie nicht hatten. Und diese hatten wir schon, haben wir auf der Wide Receiver-Position einige solche Freak-Athleten. Wie gefällt dir die Wide Receiver-Klasse? Wer ist der Beste? Und ist es die beste Klasse?
Ja, die Klasse ist natürlich wieder mega stark und die wird auch in den nächsten Jahren immer wieder mega stark sein. Also Wide Receiver müssen sich als Veterans in den nächsten Jahren echt, die müssen halt echt mal schauen, dass sie ihr Geld noch kriegen, denn es kommt einfach jedes Jahr massiv starkes Talent auf Wide Receiver und auch auf Cornerback tatsächlich mittlerweile. So in den Draft, da du eben sehr früh schon dieses 7-on-7, wo gar nicht mehr getackelt wird, wo viel Flag-Football halt gespielt wird. Und das sind halt die Positionen, die du da brauchst, die du dann auch eben schon als Grundschüler, als Prime-Schooler spielen kannst, während du mit Tackling-Football oder dann eben Linebacker und natürlich auch für die Offensive-Line und so Leute brauchst. Das kommt ja erst später. Und dadurch sind die Spieler einfach schon viel weiter in der Entwicklung. Und sie lernen auch viel mehr. Also du hast mittlerweile so gute Wide Receiver Coaches, Brian Hartline bei der Ohio State, der sich mittlerweile, also wenn man mal anguckt, was da in den letzten Jahren von dieser Schule gekommen ist und welche Reputation der hat und welche Talente zu ihm wollen, ne? Und das ist ja nicht nur er. In Washington haben wir noch einen, der damals noch an der Eastern Washington hat der noch mit Cooper Kupp gearbeitet, in Washington dann mit Puka Nacua. Und hat dann eben auch, als der an die BYU gewechselt ist, nachher den Rams gesagt, hier, den müsst ihr haben, der ist gut. Und da ist halt auch so ein super Wide Receiver Coach, wenn man mal guckt. Es ist ja dieses Jahr nicht nur Romo Dunze, der von dieser Schule kommt, sondern ja noch ein paar für die späteren Runden, die diese Schule halt auch noch mitbringt. Das ist schon echt stark, aber das ist ein Trend. Also das ist tatsächlich nicht, dass wir jetzt irgendwie, oh, das ist jetzt die beste Klasse, sondern wir werden das, glaube ich, in den nächsten Jahren immer wieder miterleben. Und besonders ist aber, glaube ich, einfach Marvin Harrison Jr. Also Marvin Harrison noch eine Handbreit größer, ne? Das ist Marvin Harrison Jr. Ich glaube, das beschreibt ihn sehr gut. Technisch so weit entwickelt bereits. Also du siehst einfach diese ganze Professionalität, die dieser Spieler bereits mitbringt. Das hat er einfach von der Pike auf gelernt, wie man so gerne sagt. Und das ist eben nicht der Name, der ihm diese Vorschusslorbeeren gibt, sondern das Spiel. Und du siehst ja auch, er hat ja sogar bewiesen, dass er einen Quarterback besser macht. Er hat mit CJ Stroud dieselben Zahlen hingelegt wie in diesem Jahr mit Kyle McCord, wo die Buckeyes gar nicht schnell genug beim Transferportal den wegschieben konnten, dass sie den loswerden, damit er nächstes Jahr nicht mehr für die spielen muss. Und er hat dieselben Zahlen wieder hingelegt, obwohl der Quarterback so viel schlechter ist und wahrscheinlich nie einen Snap in der National Football League sehen wird. Das will ja auch schon was heißen. Das spricht ja auch für den Wide Receiver einfach. Ja? Ja. Das, denke ich, die klare Nummer 1.
Ist er Hand in, warte mal, ne, Tipp für dein Leben. Ist er ein Superstar? Ist er der beste Wide Receiver in 5 Jahren?
Ja, also ich gehe davon aus, dass Marvin Harrison, wenn ihm nicht zustößt, was wir halt alle hoffen wollen natürlich, dass er gesund bleibt. Sammy Watkins war damals auch ein enorm großes Talent, also damals auch, für den haben die Bills vorgetradet an 2. Also,
aber nie ein Quarterbacker bei den Bills, das war das Problem.
Ne? Genau, und dann eben auch nachher sehr viel verletzt gewesen, ne? Also nie wirklich das Potenzial zeigen konnte, was er hat, aber Marvin Harrison für mich auch ein Wide Receiver. Natürlich lässt die Klasse das vielleicht nicht zu, weil sie auch sonst sehr stark ist, aber für den du auch hochtraden kannst, ne? Wo du auch als Team sagen kannst, ey, ganz ehrlich, das Talent ist so groß, für den trade ich hoch, oder wie habe ich es letztens noch im Podcast?
Wie hoch müsste man traden, glaubst du, Fipsi?
Das müsste man hergeben, Quarterback.
Oder wo muss ich hin, dass ich eine realistische Chance habe auf Harris?
Also wenn du traden willst, musst du ja realistisch vor die Cardinals, weil ich glaube, die sind sad. Bei Marvin Harrison. Die wissen, glaube ich, genau, dass die absolut nichts falsch machen können. Genau, die sind an 4, dass die im Prinzip nichts falsch machen können, wenn die an 4 sitzen bleiben, Marvin Harrison noch da ist und den einfach nehmen. Also, dann können die aus der Runde 1 rausgehen und sagen, geil, super gelaufen. So. das heißt, du müsstest vor. Und dann ist halt die Frage, was ist den Patriots wert, auf Marvin Harrison zu verzichten? Weil ich glaube, das muss nicht der Quarterback-Pick sein, bei den Patriots. Bei denen stellt sich tatsächlich die Frage, was ist uns das wert, dass Marvin Harrison bei uns nicht spielt? Weil wie viele Jahre haben die Patriots keine guten Wide Receiver? Und die wissen genau, wie groß das Talent ist und wie weit Marvin Harrison die bringen würde für die nächsten Jahre, wenn der Quarterback vielleicht auch erst später kommt. Und ich denke, das ist schon eine Frage, die sich bei denen im War Room stellt, dass sie sagen, ey, was ist uns das wert, dass wir auf diesen besonderen Spieler verzichten? Dass wir zusehen, dass der die nächsten 10 Jahre woanders Football spielt, weil Marvin Harrison wird wahrscheinlich nie auf den Markt kommen. Der spielt da, wo der gedraftet wird.
Geil, finde ich cool. Aber was natürlich super interessant ist, wenn ich das so weiterdenke, ist, sie würden ja wahrscheinlich, wenn die Patriots nach hinten gehen würden, heißt es ja nicht, dass sie auf den Quarterback verzichten müssen. Wahrscheinlich okay. Hätten sie dann genug Waffen im Köcher, oder wie sagt man da, um dann eben auch wieder nach vorzukommen. Stoney, fantasy-technisch auch weiterhin der Rat, jeder in seinen Dynasty Rookie Drafts, stop it, ihr nehmt ihn einfach.
Hat sich nichts geändert. Ich glaube, gibt auch nicht diesen Landing-Spot, wo du das nicht machst. Das haben wir ja auch manchmal gehabt. Ja, wenn es wirklich ekelhaft wird, vielleicht dann doch den. Aber
Steelers.
Marvin Harrison.
Okay. Ich hab's euch, wie ich ja schon sagte, er hat dieselben Zahlen mit Kyle McCord hingelegt wie mit CJ Stroud. Also deutlicher aber konnte Russell er...
Wilson, Nudelarm Wilson.
Ist egal, er konnte doch der NFL nicht deutlicher zeigen, dass es egal ist, mit welchem Quarterback er spielt. Yeah? Er wird konstant seine Leistung bringen. Und diese Wide Receiver sind selten, aber die gibt es. Und genau die willst du ja, wenn ich jetzt über Fantasy auch reden darf, natürlich haben, weil du in der Dynasty mit so einem Wide Receiver, egal in welcher Situation der mal irgendwann landet und wer da Quarterback ist und wie oft der verletzt ist, er wird halt was reißen, was wir bei Justin Jefferson ja auch sagen. So, das ist eigentlich, spielt es keine Rolle, wer ihm da die Bälle zuwirft. Justin Jefferson wird liefern, der wird Zahlen bringen.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage zur Tight-End-Position, und zwar haben wir die auch schon gehabt, aber das hat uns relativ interessiert. Stoney hat den Brock Bowers ein bisschen gedisst. Er ist kein großer Brock Bowers-Fan, weil er gesagt hat, wenn du einer bist, dann kommst du in der Klasse raus, wo es heißt, das ist die beste Tight-End-Klasse seit langem, langem, langem. Jetzt meine Frage, wenn Brock Bowers letztes Jahr rausgekommen wäre, welcher Tight-End wäre er? Hättest du ihn tatsächlich vor, zum Beispiel mit dem Wissen, was Laporta jetzt ist und so weiter, ist Brock Bowers besser als alle, die wir letztes Jahr hatten? Weil das sind schon einige sehr, sehr gute Tight-Ends. Also ich nehme da zum Beispiel auch von diesen guten Tight-Ends, nämlich Tucker Kraft zum Beispiel noch rein, der eigentlich nur der zweier Tight-End ist von den Packers und so weiter. Also es ist schon eine Wahnsinnsklasse gewesen. Ist Brock Bowers so gut, wie es viele sagen, oder ist er in diesen ganzen Mocks, weil er ja auch irgendwo schon einen Namen hat aufgrund dieser Georgia-Geschichte. Und ich weiß nicht, ich sehe Brock Bowers als einen Spieler, der durchaus weit fallen könnte, weil er ist ein Tight End.
Also zunächst mal, Stoney, hinkt ja der Satz von dir schon an der Stelle, dass Brock Bowers letztes Jahr meines Wissens gar nicht hätte in den Draft gehen können.
Das sagst du jetzt. Das kannst du jetzt leicht behaupten. Wenn einer gewesen wäre, wäre er kommen.
Der war Sophomore und dadurch durfte er gar nicht.
Er ist soft, glaube ich.
Ja. Softhumor, wenn schon.
Softhumor.
Du kannst natürlich aus Fantasy-Sicht kannst du das natürlich nochmal anders bewerten. Und das muss man, glaube ich, auch. Ein Tight End, der einfach auch als, der einfach vielseitiger spielen kann, ist natürlich anders zu bewerten in Fantasy als ein Spieler, der fast nur als Receiving Tight End spielt, aber bei einem Team diese Rolle auch einnehmen darf. Also, der dann eben auch die Bälle kriegt. Das ist klar. So, Brock Bowers kann natürlich viele Dinge. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du Ladd McConkey hast du ja auch gesehen dieses Jahr, ne? So.
Ja.
Wenn du Reverse-Spielzüge in deinem Playbook hast, ne? Und in deinem Team sind Brock Bowers und Ladd McConkey. Und du spielst diese Plays mit Brock Bowers. Dann muss Bowers ein verdammt krasser Athlet sein, wenn du als Coach auf die Idee kommst, das lieber mit ihm zu machen, als mit Ladd McConkey. Und ich glaube, besser kann man das Skillset von Brock Bowers nicht beschreiben, warum dieser Typ so besonders ist, weil der ist groß und so unfassbar schnell auf dem Feld und so beweglich, dass er selbst ein Ladd McConkey bei diesen Spielzügen, die eindeutig einem kleinen, quirligen Spieler zustehen sollten, dass er ihn selbst dort halt aussticht und die sagen, nee, das spielen wir mit Bowers. Wann spielst du überhaupt solche Spielzüge mit einem Tight End? Also allein das ist ja schon verrückt.
Selten, aber haben wir in der NFL mit Musgrave, haben wir das bei den Packers auch schon mal gesehen. Aber der ist auch, glaube ich, 4-5 Speed oder sowas. Also das ist ja, heutzutage sind das ja Außerirdische, vor allem die Tight Ends. Aber das heißt, Brock Bowers ist schon einer, dem du ebenfalls eine sehr, sehr große Karriere vorhersagst.
Ja, auf jeden Fall. Bei Titans ist die Fallhöhe natürlich nochmal da, gerade weil sie aufgrund der Vielseitigkeit auch sehr viel erstmal lernen müssen. Also das war schon im letzten Jahr außergewöhnlich, dass wir Titans haben, die so schnell Fuß fassen, ne? Also wir haben ja schon auch gute Jahrgänge von Titans gehabt, aber dass die in Jahr 1, selbst ein Travis Kelce war doch erst in Jahr 3 oder 4 irgendwie auf dem Level, wo der halt gespielt hat, ne? So, also das ist ja wirklich ungewöhnlich. Und das kann natürlich auch ein Spot für Brock Bowers sein. Also diese Idee jetzt zu sagen, die New York Jets in einem Win-Now-Modus, die sollen ihn mal an 10 nehmen, ne? Hey, er ist immer noch ein Tight End. Also das ist eigentlich nicht realistisch, dass ein Tight End in seinem ersten Jahr richtig gut spielt. Und da fahren die Jets ja eigentlich mit einem Wide Receiver besser, wenn sie sich im Win-Now-Fenster sehen. Weil der Tight End gibt seine volle Stärke ja erst in Jahr 3 ab. Also ich will gar nicht wissen, wo Sam LaPorta noch hingeht die nächsten Jahre, wenn er in Jahr 1 in Detroit schon so gespielt hat, wie er halt gespielt hat. Ne?
Wäre aber klassischer Jets-Pick, wenn sie halt an 10 nicht das Richtige machen. Also das wäre jetzt nicht so unrealistisch. Ja. Okay, dann kommen wir zur Running Back-Klasse und ich habe hier 4 Tiers, ich glaube es sind 4, 4 Tiers in meinen Top 10 und in den Positionen 10 bis inklusive 8 habe ich, die nenne ich Prospects und das sind Braylon Allen, Audric Esteem und Isaac Garendo. Der, der mir hier am besten gefällt, das ist tatsächlich, und da bin ich natürlich als Packers-Fan wahrscheinlich auch ein bisschen biased, aber das ist tatsächlich Braylon Allen, den mag ich sehr. 1,88 groß, 108 Kilogramm schwer, 5,4 Yards per Attempt, 28 Receptions bei dem, was er eben dahergibt. Der Typ ist erst 20, wird einer der jüngsten Spieler, oder ist 20, ist einer der jüngsten Spieler in diesem Draft. Er ist, wie gesagt, 1,88 groß und hat 108 Kilo. Das ist alles, was man sagen, oder was man wissen muss. Und er ist auch, das sagen die Zahlen, ein sehr guter Receiver. Aber, das merkt man halt doch, trifft noch nicht die besten Entscheidungen. Das, finde ich, sieht man, was seine Route Diversity ist. Ich habe noch irgendwas gesucht, was ich bei Negativen hinschreiben kann. Das war Route Diversity, das habe ich mir tatsächlich von PFF genommen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr junger Spieler, Philipp, wird wahrscheinlich einfach so oder so, ist es eher unrealistisch, dass der, auch egal wo er hinkommt, aufgrund seines Alters, einen Day One oder Year One Impact haben kann, oder?
Ich bin sehr skeptisch, was ihn angeht.
Wie immer. ich weiß, ist es, woran liegt es? Einfach, weil wir Running Backs, die so gebaut sind, jetzt eigentlich nicht mehr so oft sehen oder so erfolgreich sehen?
Also es gibt ja sehr viele Vergleiche zu Dylan bei ihm. Und Dylan ist ein Running Back, der ist ja schon eine Ausnahme von der Regel, muss man ganz klar sagen. Ein Running Back, den du so nicht oft findest. Und wenn du dann halt sagst, okay, dann musst du ja sehr speziell in deinem Skillset sein, dass du halt so ein ähnlicher Spieler sein kannst. Und wenn du dann einfach mal nackt nebeneinander hältst, Dylan und Braylon Allen, dann ist Braylon Allen halt nochmal größer als Dylan. Leichter als Dylan. Und wir haben zwar die Testergebnisse nicht, aber wenn du auf deine GPS-Daten guckst, langsamer als Dylan. Und zwar deutlich langsamer. Und das in Summe schiebt mir ihn eher in so eine Bo Scarborough-Richtung, wo du halt einfach zu groß und zu klumpig bist, um in der National Football League so eine besondere Rolle zu haben, als dass man jetzt sagt, ja klar, will man gern den nächsten Dylan sehen, weil man sieht, was der Junge halt in Topform zeigt. Aber es spricht halt zu viel dagegen. Also es gibt halt ganz viele Punkte, die einfach, er ist größer, er ist leichter. Also er hat einfach nicht diese Speed-to-Power-Mischung, die Dylan hat. Und vor allem halt nicht den Speed. Und wie will er durch die Lücken durchkommen, die halt in der NFL noch mal kleiner werden als halt am College? Also die Meinung teile ich tatsächlich mit vielen Scouts, die sagen, bei ihm wäre ich sehr vorsichtig. Diese Vergleiche, die man oft sieht zu Dylan, die sind einfach zu weit hergeholt. Es ist wahrscheinlicher, dass wir am Ende eben eine Bo Scarborough-Karriere bei ihm sehen.
Aber ist das Alter nicht einfach auch ein super Argument, um einfach zu sagen, okay, körperlich kann ich mit dem irgendwo noch was machen, weil der einfach halt einfach unglaubliche Maße mitbringt?
Absolut, und es spricht überhaupt nichts dagegen, ihn deshalb halt wesentlich später zu draften. Also wenn du jetzt sagst, ich hole Braylon Allen da an den Punkten, wo wir sagen, hier fängt der Draft an zu kippen. Was wir normalerweise haben, wir oft solche Talente, die jungen,
Runde 5 oder so, ne?
Die irgendwas sind, die haben wir ja früher oft eher so in Runde 7 gehabt oder später Runde 6, ne? Und das ist halt jetzt eher die Runde 5, ne? Und da sehe ich ihn. Also da sage ich ganz klar, komm, mach das, hol dir den, wenn du bereits set bist in deinem Backfield und sagst, ich probiere mit dem mal was aus und guck mal, ob ich dem nicht gerade mit höherem Spielverständnis, vielleicht lässt sich aus seinem Speed ja noch was rausholen. Ich sag, wenn wir von GPS-Daten reden, sprechen wir davon, was ist halt sein Game-Speed. Und da lässt sich ja technisch aus dem Game-Speed lässt sich was rausholen. Bei einem 40-Yard-Dash, da ist es ja mehr so, das ist halt einfach gerade auslaufen. Da lernst du halt, wie du schnell startest, bereitest du die Wochen vorher vor und dann bist du da entweder gut drin oder schlecht drin. Du willst aber halt nicht unbedingt schneller. Aber Game-Speed lässt sich halt schon noch mal was rausholen, weil du einfach durch eine bessere Sicht aufs Feld und so weiter natürlich noch mal was rausholst, ne?
Ich glaube halt aber, ich bin voll bei euch, also das kann schon sein, dass ihm eben diese Geschwindigkeit oder dieser Endspeed auch fehlt, aber was ich gesehen habe, ist 2000 Yards After Contact in 3 Jahren und ein richtiger Pounder und ein richtiger, eben einer, der vielleicht gar keine Lücke braucht, weil er seine 2-3 Yards nachher auch noch macht, nach dem Kontakt. Und ich glaube schon, dass er für viele Teams interessant sein kann, weil er halt eben, weil es eh kein Backfield mehr gibt, was du einen gibst. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, wenn du ihn auf die Seite stellst nach New York, zu Singletary, der das nie war, eben so ein Tacklebreaker, glaube ich, ist das so ein gutes, so Complementary Backfield einfach. Weil da auch viel da ist. Du kannst deinen Saquon Barkley nicht durch einen Mann ersetzen. Jetzt hast du Singletary, das wäre, glaube ich, so was Angenehmes für ihn, dass er dann doch auch im ersten Jahr schon irgendwie relevant ist. Und ich glaube schon, das ist 20 Jahre. Das ist halt immer dieses, ich finde schon, das ist wie ein Ticket, dass du 1-2 Chancen bekommst.
4. Aber vielleicht nicht am Anfang, das ist halt das Ding, weißt du, was ich meine? Weil das weiß ich nicht, aber...
Mir geht's halt darum, dass ich hier gerade halt ein bisschen den Spielverderber spielen will und sagen möchte, Leute, er wird gerade vor allem auch in Fantasy-Kreisen sehr gehypt. Er ist ein Spieler, den man sich, ja, und das wird der nächste Dylan oder vielleicht sogar mehr, ne, vielleicht sogar der nächste Henry und so, ne? Und das ist halt so, Leute, die Zahlen sagen gerade was anderes. Das ist ein 20-jähriger Spieler, der sich entwickeln kann, keine Frage. Aber seid vorsichtig. Also ich sage einfach, Dynasty Drafts, klar, du kannst das machen. Auch weil ich die Running Back Klasse generell jetzt nicht nach dem gelben Klee lobe. Aber ich würde das nicht gleich zu Anfang machen und sagen, das ist jetzt mein zweiter oder dritter Running Back, den ich hole.
Da bin ich auch vollkommen mit dir. Esteem oder Garando, wer gefällt dir hier besser? Und wie hoch wird Garando im NFL-Draft nach oben düsen wegen seinem Combine?
Ja, Audric, Estime hat ja auf jeden Fall nochmal sein Pro Day geholfen. Der hat ja beim Combine sehr schlecht getestet. Also bei mir habe ich immer die Zahl 4,61. Wer langsamer ist, es gibt nur einen Running Back in den letzten 20 Jahren, der in der NFL gut war, obwohl er langsamer als 4,61 gelaufen ist. Und das ist tatsächlich Kyren Williams im letzten Jahr gewesen. Also Das ist die Ausnahme von der Regel.
Aber auch Notre Dame, oder? Also Tanley.
Auch Notre Dame, genau. Und als ich habe ihn damals dafür abgestraft. Ich habe damals gesagt, Junge, das ist mir zu langsam, das mache ich nicht. Da muss man dann auch sagen, ja gut, das haben Teams auch gemacht. Die haben jetzt halt einen Kyren Williams deshalb nicht gedraftet. Das ist okay, lässt man halt den Spieler mal aus, ne? Weil es dir halt zu heiß ist. Das ist jetzt nicht der Vergleich zu zum Beispiel Marvin Harrison, den du halt unbedingt haben musst, wenn du ihn kriegen kannst, ne? So, dann spielt er halt jetzt für die Rams gut, ne? Die haben sich halt getraut. Bei ihm hilft jetzt aber natürlich, dass er durch den Pro Day nochmal, er hatte, glaube ich, 4,5 irgendwo getestet oder so. Und dadurch einfach, okay, jetzt ist er drunter. Jetzt ist diese 4,6,1 Mauer, die ist durchbrochen. Und damit brauchen wir uns da wenigstens keine Sorgen mehr machen. Und dann ist das natürlich schon ein sehr vielseitiger Running Back, den ich mir schon vorstellen kann. Gerade auch eben, wenn ich sehe, was die Rams gerade mit Kyren Williams machen, wenn man sieht, dass dieses McVay-Scheme auch gern gespielt wird, ne? Dass er sicherlich eine Rolle finden wird, weil Williams hat sie letztendlich jetzt bei den Rams ja auch gefunden. Und zu Garando, er war tatsächlich in so Insider-Kreisen, war er auch vorm Combine bereits auf dem Radar. Da habe ich es dann mal gehört und habe dann gedacht, so, na gut, gucke ich mir mal an. Hab dann auch so, wenn du halt auf die Statline oder so gehst, sagst du halt so, warum soll ich mir den angucken? Was soll das, ne? So, zweiter Running Back von Louisville.
Ist ja auch nur Third Down Back gewesen eigentlich, oder?
Genau, ist jetzt halt nicht die Running Back-Schule, ne? Aber dann siehst du halt sehr schnell, Garando es gab halt sehr gute Gründe, warum du ihm keine volle Rolle gegeben hast. Und zwar, weil er ist halt jemand, er ist halt ein Home-Run-Player. Also er ist ein Spieler, der wird ein paar Tackles im Backfield halt kassieren im Spiel, der lässt dir was liegen, weil er halt einfach nicht die Lücke sieht, weil er falsche Entscheidungen trifft, weil er auch einfach manchmal zu viel will und zu sehr auf diese krasse Athletik, die er schon mitbringt, was er beim Combine dann ja auch gezeigt hat, baut. So. Aber wir haben letztes Jahr einen Spieler wie Devon Achane gesehen bei Miami in dem Shanahan-System, was mittlerweile in der halben Liga gespielt wird, was du mit diesem Skillset anrichten kannst, wenn dein Coach bereit ist, das in Kauf zu nehmen, dass du 10 Läufe für jeweils 20 Yards machst und 3 Läufe halt für -7 jeweils, ne? So. Die Dolphins haben es riskiert, sind dafür belohnt worden bis zu seiner Verletzung. Und ich könnte mir Gorando halt 4 Wochen, genau. Ich könnte mir Gorando halt in so einem in einem System, wo du viel Outside Zone halt hast, ne? Ich glaube, da wird er schon eine wichtigere Rolle spielen in Zukunft, als wir das bisher von ihm gesehen haben.
Aber so ähnlich haben wir Sexzone, ne? Diese Speedster, und wir kommen dann noch zu einem. Die werden wahrscheinlich in der NFL gefragt sein. Dann habe ich die Kategorie Backups. Ich glaube, das sind Lifelong Backups. Ich glaube nicht, dass das NFL-Starter sind. Pardon. Da sind Bucky Irving, der hat ein super cooles Tape. Aber dem sein Athletic Score ist einfach so eine Katastrophe, dass ich nicht weiß, ob ihm da wirklich jemand einen hohen Draftpick oder dass jemand einen hohen Draftpick ausgibt. Und wir wissen, Running Backs, die keinen hohen Draftpick oder wo man nicht hoch investiert hat, bekommen, haben einfach eine kurze Leine. Damon Pierce, bestes Beispiel. Marshawn Lloyd, mit dem wäre ich einfach nicht warm. Ich sage euch, das ist deiner Stoney. Mein Liebling aus der Kategorie ist tatsächlich Ray Davis, und ich bin mir sicher, dass der wieder überhaupt nicht deiner ist, Philipp, aber Ray Davis von Kentucky. Aber schau, ich meine, 32 Receptions in 13 Spielen. Geil. Ja, taugt mir extrem. 1100 Rushing Yards letztes Jahr und 14 Touchdowns. Ich finde, der Typ erinnert mich, wenn du dir das Highlight nur anschaust von ihm, an einen Bowlingball. Der ist einfach so schwer zu Boden zu bekommen, weil er einfach so einen geilen Point oder Center of Gravity hat. Ich weiß es nicht. Er ist einfach geil und er ist ein One-Cutback. Ich liebe One-Cutbacks. Er ist 24 und er hat kein Top-End-Speed. Jetzt natürlich die Frage, Philipp, warum magst du Ray Davis nicht?
Das will ich gar nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, das Tape hat mir auch sehr gefallen. Doch. Also ist schon ein Spieler, der Spaß macht, und ich glaube, dass er auch, wenn er bei einem Team landet, ich glaube, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm gerade, sind dann auch bei 160 Spielern mal. Wer will, der kann es mal googeln. Ich glaube, da gibt es auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte zu dem Spieler, zu dem Menschen, Ray Davis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich krieg's nicht zusammen.
Na, ich kann mich erinnern. Ich glaube, der war ja de facto homeless mit 12, was ich weiß, etc. Was ich mich jetzt erinnere, was ich glaube.
Okay, gut, dann kriegst du das noch zusammen.
In San Francisco aufgewachsen, was ich weiß. Und wie gesagt, nicht unbedingt aus den besten familiären Verhältnissen. Kam zu spät in die Schule, weil er seine Schwester immer in die Schule bringen musste. So viel, glaube ich, jetzt mir gemerkt.
Herzzerreißend. Bringt der Fantasy Points,
Pipsi. Aber cooler Typ. Ja, cooler Typ. Ich glaube, auf sowas schauen. Das sind schon Charakter-Dinge, sind schon Sachen, auf die was Leute schauen, oder Philipp?
Ja, auf jeden Fall. Haben wir letztes Jahr bei Roshan Johnson ja auch gesehen. Wenn du so einen besonderen Leader hast, der einfach macht, was du von ihm willst, und der sich da reinlegt, ne, dann hat es einfach seinen Wert. Und er hat halt nebenbei auch noch in 5 Jahren 94 Pässe für 762 Yards gefangen, also hat sich als Receiver ausgezeichnet. Er ist einfach nicht der krasse Athlet, der ist nicht der Typ, der aus dem Bus aussteigt und sagt so, oh, auf den müssen wir uns jetzt einstellen, ne? Das ist zum Beispiel wahrscheinlich die 1, die ihr nachher im Ranking habt. Das ist so ein Running Back, wo du halt direkt so, alles klar. Aber er ist ein Spieler, wo ich sehr gespannt bin, wo er landet und welche wahrscheinlich limitierte Rolle er aber dann kriegen wird. Also
Pipsi, jetzt, weil es der Lack gesagt hat, ja, es stimmt, Lloyd ist meiner da. Und weißt du warum? Weil ich irgendwie, wenn ich mir die alle anschaue, egal welcher Running Back, ich finde, in der Klasse sind eben wenig so explosive Guys dabei. Eben wenig Home-Run-Hitter-Types. Ist eher für mich eher mehr bulliger, beziehungsweise dann, so wie du es auch schon gesagt hast, mit speziellen Rollen. Und gerade bei Lloyd, denke ich mal, er hat auch nicht viele Kugeln gefangen, das kann aber am System liegen oder nicht, aber da denke ich mal, dass er vielleicht so der ist, der irgendwie ein bisschen anders ist, dass er so wegen dem ein bisschen raussticht und vielleicht deshalb, keine Ahnung, jetzt egal wo er genommen wird, aber vielleicht deshalb schneller Fuß fassen könnte.
Ja, ist sicherlich auch ein Spieler, der eben in dieses Shanahan-System passen könnte, ne? Und das ist ja mittlerweile sehr beliebt. Also mittlerweile werden Quarterbacks ja bei Trades nur noch mit ganz wenig Draftpicks bedient, weil sie nicht in das Shanahan-System passen, weil die Teams alle dieses System spielen wollen und nicht auf die Idee kommen, vielleicht auch mal was für bestimmte Spieler zu ändern, wenn sie schon auf den Markt kommen. Da passt Marshawn Lloyd natürlich, weil er eben genau in dieses System reinpassen könnte. Und wie ich ja schon sagte, das wollen die Teams halt spielen. Mein Problem mit Marshawn Lloyd ist tatsächlich, dass er, ich habe bei mir im Draftguard habe ich stehen, er ist halt ein Homerun-Hitter und du musst in Kauf nehmen, dass er halt ein paar Schläge nicht trifft, so, weil er halt versucht, den Homerun zu machen. Im Gegensatz aber zum Beispiel zu Gorando, fehlt mir dann aber einmal der Topspeed. Also 4-4-6 ist gut, sehr gut sogar, aber wenn wir das ins Verhältnis setzen und wir gucken auf das, was er zum Beispiel, also Broad Jump ist halt, wie schnell kommst du aus deinen Startlöchern, ne? Also wie schnell machst du die ersten zwei Schritte? Und da ist er nicht gut. Dann hast du auch einen 10-Yard-Split, der ist nicht so gut. Das ist halt so, ja, er hat den Long Speed, aber er macht mir auf den ersten Yard zu wenig und ich befürchte, dass er dieses Zone-Game schön nach außen, dass er das gar nicht so weit entfalten kann, wie zum Beispiel Gorando, weil er auf den ersten Yards nicht so wegkommt, wie er das gerne möchte. Und er in die krass athletischen Linebacker, die es ja nun mal gibt in der National Football League, dass die ihn dann halt greifen, ne? Weil ich sag mal, wir können das ja vergleichen. Was ist 4-4-6 gegenüber Roquan Smith?
Nicht viel. Roquan Smith hat 4-5 irgendwas, oder? Oder war das über 4-4? Keine Ahnung.
Ich müsste raten.
Aber ich glaube, die Linebacker heutzutage sind extrem schwer, extrem schnell. Und du hast ja zum Teil auch, die spielen ja sowieso auch nur alle Nickel. Und im schlimmsten Fall ist dann ein, also wenn du nach außen willst oder sonst, sind dann ja schon ein Nickel-Corner oder sonst was und die sind vielleicht noch schneller als du. Also,
aber 4-5-1 ist er damals, glaube ich. Ich habe gerade nachgeguckt.
Aber also, dann gerade, das passt jetzt gut. Deine Einschätzung, Fipsi, ja? Mhm. Weil dann ist ja auch so, wenn diese Talente, diese Outstanding-Talente dann vielleicht fehlen, ist vielleicht wirklich, ich beurteile an Landing-Spot ja immer Opportunity, Competition und wie gut ist die Offense. Mhm. Aber glaubst du, ist es dieses Jahr umso wichtiger für die einzelnen Running-Backs, wo sie landen und in welchem Scheme sie dann landen, damit sie eben erfolgreich sind oder nicht? Ist das, glaubst du, dieses Jahr ein bisschen spezieller, dass die wirklich...
Unbedingt. Ja. Also du hast mit Gorando und Lloyd, wie ich gerade schon sagte, hast du halt Running-Backs, die in einem Shannon-System gut funktionieren könnten. Hier habe ich Gorando vor Lloyd. Das ist Geschmackssache, da können wir gerne drüber streiten. Ich sage aber halt eben, dass Lloyd nicht die ersten Schritte dort das Tempo so aufbaut, dass er sich wirklich von den Linebackern lösen kann. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und dann hast du wiederum andere Running Backs. Also ich glaube, ganz vorne hast du vielleicht zwei dabei, wo ich sage, da ist es mir eigentlich, also es ist nicht egal, in welchem Scheme sie landen, aber ich glaube, die haben einfach das Potenzial und es gibt einfach nur ein paar Gründe, die dagegen sprechen, warum sie jetzt keine First-Round-Running-Backs sind, was sie in anderen Jahren aber vielleicht gewesen wären.
Dann gehen wir ein Level rauf,
Lacke. Ich glaube, Bucky Irving ist ein bisschen schon totgeredet, über den hat eh schon jeder irgendwie was gesagt, das glaube ich hat irgendwie mit Oregon-Running-Backs was zu tun, weil sobald man das sieht, denkt man LaMichael James. Aber, und das ist meine Kategorie, da gibt es drei, es gibt einen dann noch darüber, aber das ist ein NFL-Starter-Potenzial und das sind meine drei, die mag ich sehr. Das ist Trey Benson, das ist Jane Wright und Blake Corum und mein absoluter Liebling hier und das ist not even close, das ist my man Jane Wright. Come on, man. Das ist einfach ein absolut geiler Spieler. 1,80 groß, 95 Kilo, 7,4 Yards per Attempt, 110 Rushing Yards, 22 Receptions. Im Combine hat er gezeigt, was für ein Athlet er ist. Ich glaube, genauso wie für ihn und für Gorando gilt eben genau das, was auch der Philipp jetzt gesagt hat, was wir auch schon gesagt haben, dass eben solche Running Backs gefragt sind. Speed, Speed, Speed. Er ist dazu auch ein guter Blocker. Er hat Mängel im Receiving Game, so sagt man, um seine Vision ist nicht immer die beste. Sagt man ihm nach. Aber ich finde, der ist ein unglaublich aufregender Spieler, weil er, ich finde, das Potenzial hat zu einem Three-Down-Running-Back und das gibt es eher sehr selten. Und der bringt nicht nur dieses Potenzial zum Three-Down-Running-Back mit, sondern eben auch diesen Speed, den wir haben wollen. Philipp, was sagst du zu Jane Wright? Du magst ihn nicht. Ich sehe es.
Ja, du hast schon viel gesagt. Also Jane Wright, Stoney hat es gerade schon gesagt, es ist ja wichtig, dass Spieler viele Gelegenheiten kriegen. Und Jalen Wright kann blocken, kann fangen, kann laufen. Also kann er oft auf dem Feld bleiben, wo andere Running Backs das Feld verlassen müssen. Und das macht er bereits jetzt mit einer Souveränität, dass du wirklich dich auf ihn verlassen kannst, dass er das auch sieht, wo die Blitzes herkommen, die er nehmen muss. Das hat man bereits, als man das Tape zu Hendon Hooker gesehen hat, vor einem Jahr, hat man das gesehen, dass da ein Running Back ist, der diese Blitz-Pickups und so echt beherrscht, der das gut macht. Und da ist er in diesem Jahr natürlich nochmal besser drin geworden, ne? So, und was ihn dann auszeichnet, ist sicherlich, dass er auch mit Geduld laufen kann. Also er ist nicht Ball aufnehmen und ab durch die Mitte. Das kann er. Er kann auch sehr zielstrebig laufen. Aber er ist eben auch in der Lage, einfach mal geduldig abzuwarten, zu warten, wie sich das Play entwickelt. Ich denke auch da nochmal an Right Tackle Daniel Wright von einem Jahr, der dann First Round gedraftet wurde, der auf der rechten Seite war, hat auf ihn gewartet, bis er aus den Blöcken kam und die Spieler hat genommen hat, bis er Will Anderson praktisch im Griff hatte bei Alabama, dass Jalen Wright dann losziehen konnte. Und das ist etwas, was natürlich auch Coaches in der NFL sehen wollen, denn du willst einen Running Back haben, also es gibt Teams, die suchen den Home Run Hitter, aber es gibt Teams, die wollen, dass er dir nichts liegen lässt, dass er einfach, dass er dir bei jedem Play Raumgewinne macht, dass er so selten wie möglich im Backfield getackelt wird und dass er einfach die Möglichkeiten gibt, die Chain zu bewegen. So, okay. Und das ist etwas, was Jalen Wright in der Form mitbringt. Also ich sage jetzt sicherlich jetzt nicht der kräftigste Running Back, so richtig der Malocher, ne? So, der die ganze Zeit nur zwischen den Tackles zu finden ist und mit seinen Beinen rumhämmert. Das ist er sicherlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir von Jalen Wright letztendlich nicht von einem First-Round-Spieler sprechen. Weil das sind immer so die ganz besonderen Running Backs, die wir so jede paar Jahre dabei haben. In die Kategorie würde ich ihn halt nicht einordnen, weil ihm dafür dann eben die Power fehlt. Ja, und damit dann eben auch ein Stück weit die Vielseitigkeit. Also ich sag mal, das hören Fantasy-Fans vielleicht nicht gerne, aber im richtigen Backfield wird er wahrscheinlich auf den letzten 3 Yards runtergeholt vom Feld, ne? Und dann dankt halt wer anders rein, ne?
Und pass auf jetzt, Fipsi, du hast jetzt 100.000 Segways auf den nächsten Typen. Nämlich, der lässt auch nicht viel liegen, hat aber den Körper dazu und ist, glaube ich, genau für die letzten 3 Yards da. Was sagst du, Trey Benson?
Ja, Trey Benson macht natürlich auch Spaß. Und also ich würde bei Benson sagen, ja, er hat auch Bälle gefangen, aber ich würde ihn einfach nicht als zukünftigen Receiver sehen. Dafür hast du auch jetzt in der Vorbereitung zu viel von ihm gesehen, wo er wirklich Probleme damit hatte in diesen Routes, was du eigentlich eben von einem Spieler, der jedes Down spielen kann, sehen möchtest. Genauso auch das Thema Blocking. Hier ist sicherlich noch Luft nach oben. Denke ich aber, bei seiner Physis ist da eher noch was zu machen. Ich meine, der wiegt 100 Kilo. Das wird man schon noch hinkriegen, ne? Er ist aber ein Running Back, der sucht halt auch den Kontakt, ne? Und das hat eben auch seinen Wert. Also es gibt Teams, die wollen halt diesen Shifty, der links, rechts rumspringt und dann durchgeht. Und Benson ist halt ein Spieler, wenn den halt ein Linebacker tackeln will, dann sagt er sich, ja gut, dann wollen wir mal gucken, ob du das schaffst und geht einfach mal mit dem Helm runter und durch, ne? So, das ist so der Derrick Henry Laufstil, den wir halt auch abfeiern, den wir oft gesehen haben, wo wir sagen so, mir ist eigentlich egal, wer sich mir gerade in den Weg stellt, ich laufe dich einfach über den Haufen. So.
Aber der Stil ist nicht oft zu kopieren. Also wir haben schon viele Leute gesehen, die durchrennen wollen und das ist so das, was so ein bisschen der Negativpunkt auch ist wiederum. Was für ein Arsenal hast du, um einem Tackle aus dem Weg zu gehen? Und bei Benson ist halt einfach oft, dass der Weg ist, ich bin stärker als du. Und das ist halt in der NFL riskant. Deswegen habe ich Jalen Wright ein bisschen höher. Stoney, von den dreien, wer ist eigentlich deiner? Ist es Corum, Wright oder Benson?
Es ist bei mir wirklich dieses Jahr auch wirklich auch so. Deshalb habe ich eben auch vorher die Frage gestellt. Für mich kommt es genau bei denen dreien wirklich auch am Landing-Spot an. Und ich sag's, wie es ist, ich weiß schon, Blake Corum und Harbo und so weiter, da gibt's diese Nähe, alles klar, aber ich glaube zum Beispiel, ich würde mich mehr freuen, wenn eben Trey Benson bei den Chargers landet. Einfach, weil dort viel mehr, da ist viel mehr Opportunity, viel mehr zum Holen und da kann auch eben der Zweite genug Arbeit, unter Anführungszeichen, noch sehen und du hast dort einen, wir wissen es alle, Gus Edwards und ich sag's nochmal, Day One oder Week One ist er der Starter bei den Chargers. Okay, das passt schon, weil kein Rookie dort so da ist, der ihm das wegnehmen kann. Aber er ist in Wirklichkeit Trey Benson, der bessere Gus Edwards. Und deshalb sehe ich dort, wenn du die Möglichkeit hast, das Volumen ist da, überhaupt, wie wir es jetzt vorher gesagt haben, auch wenn du mit dem Pass-Blocking-Teil dann auch arbeiten kannst und mit Herbert haben sie einen, den sollten es nicht so, ja, jede Woche unter die Räder kommen lassen, finde ich, ist das ein super Fit. Das wird mich sehr ansprechen und das nehme ich dann. Und ich glaube, das ist alles so eng, lag, dass bei mir wirklich wirklich auf diese Landing-Spots und auf die einzelnen Dinge fast viel wichtiger ist.
Philipp, hast du das auch so? Siehst du die drei ähnlich? Oder stecht hier einer wo raus, wo du sagst, wenn ich GM wäre, hätte ich Corum, Wright oder Benson halt deutlich über den anderen beiden?
Wright sticht für mich raus, das liegt aber tatsächlich an meiner Vorliebe auch. Also das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sagen würde, das ist jemand, den ich halt haben möchte, weil ich halt gerne diese beweglicheren, sehr schnellen, vor allem sehr, sehr, sehr schnell aus den Startblöcken kommenden Running Backs mag, ne? Die halt da wirklich von 0 auf 100 sehr schnell da sind. Das sind Spieler, die habe ich auch in den letzten Jahren immer gerne bevorzugt. Wir hatten ja das Thema schon, dein Falcons Running Back da, habe ich ja nicht so gefeiert, ne? Ich bin halt eher bei den Schnellen. Ist auch eine Fallhöhe da, klar, wenn sie sich dann nicht durchsetzen können, ne? Er aber in meinen Augen eben jemand, der das kann. Und Trey Benson ist das Thema. Er ist halt, er ist wahrscheinlich eher der Bruiser. Er ist nicht der Derrick Henry, sondern mehr der die 2-3 Yards macht. Ne? Und das ist sein Job. Und dann wird man sehen, ob er zu einer größeren Rolle reifen kann. Teams, die viel passen, können ihn ja trotzdem gut gebrauchen, weil er sich dann vielleicht als Blocker gut reift. Ne? Und da dann eben eine Rolle findet. Während Black Corum das bei seiner Körpergröße wahrscheinlich eher weniger zuzutrauen ist, dass er ein sehr guter Blocker wird. Dort möchte man eher das Upside langfristig auch im Receiving Game sehen als Catcher. Das ist halt noch nicht da. Man muss bei Black Corum mal ganz klar sagen, so zweite Hälfte war natürlich wesentlich besser. Da kam er von seiner Verletzung dann endlich wieder in Tritt. Und das muss man halt so ein bisschen im Hinterkopf haben. Black Corum ist halt nicht verletzungsfrei geblieben. Hat nie viel durchgespielt und hat eigentlich auch immer in einem geteilten Backfield gespielt. Also hat eigentlich nie gezeigt, dass er so ein Workhorse sein kann, was man vielleicht draften möchte, weil er hat diese Rolle nie gespielt. Er hatte immer noch...
Und er hatte auch einfach auch einen Haufen Meilen am Tacho. Also da kommt ja dann einer, du kaufst ja nicht einen Neuwagen. Du kaufst ja nicht einen Neuwagen. Du kaufst ja einen Typen, der schon so ein bisschen was... Der kommt mit einer Medizinakte rein. Also der kommt mit einem Buch rein und vor allem auch mit einer Akte an Meilen, der hat ja schon extrem viel Running Back gespielt und man kann ja nicht so viel Running Back spielen. Also der menschliche Körper erlaubt das nicht, oder Philipp? Also das ist ja auch das Nächste, oder?
Nee, irgendwann ist Schluss und gerade wenn du die Körpergröße halt dafür nicht mitbringst, ne? Also das ist halt die Frage. Das Mindset ist sicherlich da. Also Black Corum spielt mit Herz, das siehst du ihm an. Gerade auch in den wichtigen Spielen hast du das zum Saisonende. Buckeyes, später auch in den Playoffs, das waren seine Spiele. Also da hat er das Heft in die Hand genommen und gesagt, ich bin der Nummer 1 Running Back und ich gewinne uns das Spiel und hat dann auch die wichtigen Plays gemacht. Also er ist der Spieler, dem ich halt vertraue, wenn ich sage, beim Third Down laufe ich, wir schaffen das First Down, weil er wird's halt wollen. Ne? Er wird unbedingt mit großem Willen würde er da hinziehen. Und das ist natürlich auch eine Stärke, die er mitbringt, eine Toughness.
Dann kommen wir zu dem besten Running Back und das habe ich, der hat schon Superstar-Potenzial, so sage ich ganz ehrlich, das ist Jonathan Brooks. Brooks, er ist, ich glaube, er wäre tatsächlich realistisch, vielleicht sogar wäre die zweite Runde möglich gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Er war da er war sogar für den Heisman ein Thema, 1,83 groß, 94 Kilo, 20 Spiele nur in den letzten 3 Jahren, Torn ACL, aber ist PFFs Running Back Nummer 1 in dieser Draftklasse, ein kräftiger Running Back, der schwer zu Boden zu bringen ist. Kommt von einer Schule, die eben auch sehr viele Running Backs produziert hat von Texas. Man wirft immer ein bisschen Tunnel Vision vor, das kann ich sogar nicht sagen. Ich habe mir nur seine Highlights angeschaut, sage ich ganz ehrlich, und die haben mich so umgehauen, dass ich den Typen gesagt habe, das ist einfach ein absolut geiler Running Back. Schwer, also wirklich, ich finde, wenn er das ist genau das, was ich haben will. North and South Style, wenn es sein muss, kann allerdings auch über die Außen gehen. Ist einfach ein absoluter Traum. Nur ist er eben leider verletzt, aber man sagt, medically cleared soll er werden im Juni oder Juli sogar. Und angeblich gibt es die Möglichkeit, dass er Tag 1 in der NFL spielt. Philipp, teilst du meine Meinung? Siehst du Jonathan Brooks? Wenn er fit wäre, wäre er für dich in der zweiten Runde realistisch weg gewesen?
Also ich hatte tatsächlich schon Angst, weil du irgendwie so gerade die Kategorie deutete an, da kommt nichts mehr. Ich denke so, ist es jetzt sein Ernst? Hat der Jonathan Brooks nicht dabei? Das kann er jetzt wohl nicht sein. Nee, hast du natürlich dabei. Jonathan Brooks, der beste Running Back seines Jahrgangs. Tatsächlich in meinen Augen ohne Vorverletzungen und Sagen wir so, hätte er 2 Jahre Starter gespielt bei Texas, reden wir hier von einem First-Rounder, den du für einen Running-Back wahrscheinlich ausgeben kannst. Ne? Jonathan Brooks ist halt, ich mag das halt so, die Story dahinter, oder wenn du halt guckst, der kommt aus Hallettsville, Texas, aus der Nähe von Austin. Jeder, der mal Friday Night Lights gesehen hat, diesen Film, wo halt diese Highschool-Football-Spieler sind, wo der Running Back sich so schwer verletzt, so, ne? Ja, ey, dieser Heldenstatus, den die da in dieser kleinen Stadt haben, ne? Das ist halt die Biografie von Jonathan Brooks, ne? Das hat er halt erlebt. Der hat als Highschool-Spieler halt einfach in dieser kleinen Stadt gelebt und war der Superstar. Also, ne, die haben den da alle gefeiert, den Jungen, und dann ist er natürlich nach Texas. Der hätte jetzt zu jeder Schule gehen können, aber natürlich spielt er für die Texas Longhorns als Texaner, wie sich das gehört. Und das, obwohl er wusste, hinter einem Superstar wie Bijan Robinson sitzt du halt erstmal. Ne? Also jeder wusste, und gerade er wusste, wie gut Bijan Robinson ist, und trotzdem war es für ihn klar, ich gehe nirgendwo hin, wo ich 3 Jahre Starter sein kann, sondern ich gehe dahin, wo ich die Competition habe, wo ich vom Besten lernen kann und danach in seine Fußstapfen trete und genau mich dahin spiele, wo Bijan Robinson sich auch hingespielt hat. Und das spricht ja schon mal für ein Mindset, was du auch mitbringen musst, wenn du in die National Football League gehst und dich einfach in einem geteilten Backfield durchsetzen musst, um jeden Snap kämpfen musst während des Trainings, dass du mehr Spielanteile kriegst und auch vielleicht, wenn es nachher um langfristig Verträge geht und so, dass du halt das mitbringst, was es dafür braucht. Ne? Und ich denke, in Summe ein sehr vielseitiger Running Back, den du für alles gebrauchen kannst, der auch schematisch relativ unabhängig spielen kann. Klar, das Thema Kreuzbandriss ist da. Da zeigen jetzt die Medical Reports, zeigen ganz klar an, die Teams scheinen sehr zufrieden zu sein. Gucken wir mal auf den Draftspot. Also wenn Jonathan Brooks in Runde 2 gedraftet wird, dann macht dieses Team sich auf jeden Fall wegen seiner Gesundheit keine Sorgen. Darauf können wir, glaube ich, schauen, ne?
Aber es liegt doch, ey. Die Zeichen stehen
Dallas
doch gut.
Cowboys. Alle sagen Dallas Cowboys.
Es ist aber auch so.
Ich habe mir letztes Mal gehört, Field Yates First Draft hat auch gesagt, ja. Runde 2 ist scheinbar die für Jerry Jones die Spaßrunde. Dann nimmt er sich die Spaßpicks. Aber so eine, dann fliegt die Hose runter, oder? Sind wir uns ganz ehrlich. Also dann bist du komplett nackt, oder? Dann machst du
ja nicht den Fall. Ihr habt jetzt eh schon alles gesagt, was er ist. Dazu kommt ja auch in die 10 Spiele, war er 1400 Yards, der war ja wieder unterwegs auf einer Saison, die gibt's gar nicht. Ja? Und wenn das jetzt alles schon so naheliegend ist mit Texas, es gibt nur einen GM, der genau solche Aktionen bringt. Erinnert euch an Jalen Smith. Da hat jeder gesagt, der kann nicht einmal mehr gehen. Du solltest ihn überhaupt nicht nehmen. Und den haben sie genommen, haben den 1 Jahr lang irgendwo herumliegen lassen und dann ist trotzdem gegangen. Und das ist genau wieder sowas.
Ja.
Ist traue ich ihnen eiskalt zu, das einfach zu nehmen und einfach zu machen. Und es wäre ein Traum. So viele Open Carries, Targets, Red Zone Targets.
Wo ist er dann eigentlich in Dynasty? Wäre er dann an 4? Nach? Oder wäre er dann nicht eigentlich, dann wären es die 3 Wide Receiver und dann er?
Wenn es nicht Caleb will, ja, das, ich sag ganz ehrlich, ich würde das schon machen. Ich würde es machen. Überhaupt für Teams, die vielleicht wirklich eben, ja, vielleicht kannst du ein bisschen auf ihn warten. Das musst du wahrscheinlich riskieren, damit du dann nachher eben ein Kronjuwelen hast.
Philipp, wie wäre das?
Ein Ding habe ich noch. Ein Ding habe ich noch, und das seht ihr auch gerade bei eurem Bild, was ihr da habt. Der hat zwar nur einen Fumble, ne? Aber wenn du siehst, wie er mit dem Ball durch die Gegend läuft, wird das nicht sein letzter sein.
Ja, das ist schon Celebration Mode.
Das siehst du in seinem Tape. Dass er wirklich sehr sorglos mit dem Ball umgeht und bisher auch aufgrund der wenigen Spielzeit, die er hatte, noch nicht durch Fumbles großartig aufgefallen ist. Sollte man nur auf dem Schirm haben.
Ich glaube, er hat im Dynasty Rookie Draft Pick 5, deswegen sagt er das jetzt.
Guter Mann.
Nein, aber gut, das heißt, wir teilen die Ansicht, Jonathan Brooks ist the man, den wollen wir haben, und wo der landet, das werden wir dann eh sehen. Philipp, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es einen Sleeper Running Back, wo du sagst, den habe nur ich?
Ich glaube, wir haben über Isaiah Davis von South Dakota State haben wir noch nicht gesprochen.
Nein. Nein, tatsächlich nein. Aber das ist South Dakota State. Das ist schon so.
Ja. Und warum haben wir über den nicht
geredet? Das ist Wentz, oder?
Na, erzähle mal.
Das ist nicht Wentz, das war North Dakota State.
North Dakota,
Entschuldigung.
South Dakota State hat North Dakota State jetzt abgelöst. Oder? Und South Dakota State ist tatsächlich, die bringen dies Jahr einige interessante Talente. Also, das sei schon mal gesagt. Und Isaiah Davis.
Das ist eine Ding, seht ihr, wie der Luck jetzt gerade schaut?
Ja, mein Isaiah Davis, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden.
Sehr produktiver FCS Running Back und spielt für einen Spieler mit seiner Körpergröße, spielt er wirklich mit einer sehr guten Physis. Und ich denke, er ist ein Spieler, der vor allem über das Thema, der über das Thema Technik, Vision, das sind so seine besonderen Qualitäten. Und der hat einen sehr weit entwickelten Route Tree. Also dem kannst du tatsächlich auch Receiver-Raps geben. Das hat er auch gespielt, weil er natürlich einfach an der South Dakota State in der...
Der Fipsi redet uns jetzt gerade am Practice-Squad-Spieler von die Carolina.
So ziemlich der beste Spieler halt gewesen ist. Das ist ja klar, wenn du dich für die... Also wenn du auf dem kleineren Level spielst und... Du bist halt derjenige, der eventuell nachher auch Starter in der National Football League wird, dann bist du natürlich der Mann, dem man die Bälle gibt und dementsprechend hat man ihn dann eben auch sehr viel eben auf klassischen Receiver-Routen laufen lassen. Und wenn ich halt bedenke, dass er ein Spieler ist, der eher als Mid-Round-Pick gilt, würde ich mal auf seinen Landing-Spot achten und auch aus Dynasty-Sicht sagen, ich behalte das mal im Auge und wenn mir der Landing-Spot gefällt, ist das halt ein Spieler, den ich, wenn diese ganzen großen Running-Backs weg sind, auf den ich das erste gehen würde. Lieber als diese Java Jordan, auch Frank Gore Jr., das wäre mein Mann, wo ich sagen würde, mit dem probiere ich's.
Bei Frank Gore bin ich mit dem Senior schon nicht klarkommen, also kannst du den Junior auch kicken, in meiner Meinung. Wichtig ist nur, ich verliebe mich in solche Typen oder habe mich in den letzten Jahren aufgrund der Stats so oft verliebt. Dwayne McBride war so auch einer, letztes Jahr glaube ich, der hatte insane Stats. Ich glaube, der hat so einen College Average gehabt von 7 Yards per Carry oder sowas. Ich habe jetzt Isaiah Davis aufgemacht. 2022 1400 Yards in 14 Spielen. Letztes Jahr hat er überhaupt von PFF das Overall Grade von 94,9. Es ist also fast sowas wie der 99 Overall Spieler bei Madden und hat 1578 Yards gemacht, 18 Touchdowns. Also der hat wahrscheinlich nicht gegen Erwachsene gespielt. Und der war wahrscheinlich der einzige Erwachsene.
Ey Leute, das ist immer noch das FCS-Level. Das ist jetzt nicht die Spitze auf diesem Level und gerade in den Playoffs und so und die spielen auch regelmäßig gegen größere Colleges dann im Sommer. Also du bekommst schon Tape von diesen Spielern. Und ich sag euch ganz ehrlich, Dwayne McBride war letztes Jahr meine 17 bei den Running Backs.
Ja, in den habe ich mich verliebt wegen den Zahlen.
Ja, ich erinnere mich.
Come on, wenn jemand 7 Yards per Carry macht, College-Karriere, das ist doch nicht normal.
Irre.
Aber nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Recht. Ja, scheint ja nicht unbedingt
Fall. Ein guter Running Back zu sein. Ich sag dir aber, UAB, obwohl es das höhere Level ist, würde gegen South Dakota verlieren, hundertprozentig. South Dakota ist wirklich ein gutes Programm. Letztes Jahr der Tight End, du hast ihn gerade noch genannt, Croft.
Ja, Tucker Craft, ja.
Kommt auch von
stimmt,
da.
Stimmt, South Dakota, stimmt.
Fipsi zieht sich gleich das Hemd aus und drunter hat er schon.
Ich wollte auch sagen, die UAB-Fans, die hier zuhören, die hören das nicht gerne. In diesem Sinne, Philipp, danke vielmals. Wir werden jetzt noch dranbleiben, Sony. Wir machen noch einen kleinen Community-Mock schnell mit den Dynasty Rookies. Philipp, dich entlassen wir. Wir danken vielmals für deine Aufmerksamkeit. Sag den Leuten noch einmal, wo sie den Draft Guide herbekommen, damit sie den auch noch erwerben können.
Ja, wie gesagt, folgt den Social-Media-Kanälen @draftnerd oder @footballquark und dann könnt ihr das eigentlich sehr schnell oben finden. Das ist leichter gesagt, als wenn ihr jetzt irgendeinen ellenlangen Link von mir bekommt, den ihr dann klicken müsst.
Passt, wunderbar. Wir werden den aber auch noch einmal teilen, morgen auch in unserer Insta-Story. Und wir werden uns irgendwie überlegen, Sony, vielleicht machen wir das heute so, dass der die besten 3 Picks hat von den 12, der bekommt einen geschenkt von uns. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee?
Das ist eine Top-Idee.
Passt doch mal.
Überhaupt jetzt, Fipsi, ich lasse dich nicht dazu weg. Du kommst mir nicht. Von deinen Top 50 werden wie viele Leute in den Top 50 gedraftet?
Das ist echt leichter gesagt und ich habe jetzt auch länger überlegt, was vielleicht eine gute Zahl ist, weil ich möchte ja auch nicht zu tief stapeln. Aber ich würde mal sagen, wir sind dann Mitte zweite Runde. Ja, 43, ist das okay?
Wow. Ihr hört, wow. Ihr habt das gehört, 43 Picks und wir werden das kontrollieren.
Ja,
das Ding ist aber, und das sage ich gleich, das werde ich auch dann direkt als Entschuldigung anführen, mein Top 50 Big Board sind ja die 50 besten Spieler. Das heißt, also meiner Meinung nach 50 besten Spieler.
Ja,
das heißt ja nicht, dass die am Ende auch Top 50 gedraftet werden. Ne?
Ist ja klar eben.
So. Alles klar, Fipsi, 43 hast gesagt, 43 sind's.
So, in diesem Sinne, danke vielmals. Wir werden jetzt auch einen Off haben, aber an alle Podcast-Hörer, danke vielmals, dass ihr dabei wart. Schaut auf die Social-Media-Plattformen und folgt dem DraftNet, folgt Football Quark und ganz, ganz wichtig, folgt uns, denn wir werden noch einmal den Link auch verschicken für oder in die Story stellen für den DraftCat und den gibt es jetzt auch noch zu gewinnen. Nein, und der Kranzscherben fragt schon, wird der Preis wieder vom Stony verschenkt? Nein, das mache ich. Also keine Angst.
Sonst habt ihr nächstes Jahr.
Sonst habt ihr nächstes Jahr für das Jahr. Dankeschön, vielmals in dem Sinne. Ciao.